Aber es gibt halt schon ein paar Ideen, und das fand ich auch sehr spannend, dass das jetzt nun belegt ist, das, was so vermutet wurde, dass es fürs Krafttraining schon jetzt nachgewiesen ist, dass Krafttraining, und das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, dass das helfen kann, allgemein Verletzungsprävention, Laufökonomie, Belastungstoleranz, aber dass es eben auch bei der Durability helfen kann.
Lange galt in der Trainingswissenschaft, wer VO2 Max und Schwellen trainiert, hat den Marathon-Code geknackt. Aber ein eigentlich alter Parameter wird gerade neu entdeckt und wissenschaftlich quantifiziert, die Durability oder zu Deutsch Ermüdungsresistenz. Sie könnte uns neue Antworten darauf liefern, wie wir beim Laufen länger durchhalten. Deshalb sprechen wir mit Dr. Jan-Oliver Quittmann von der Sporthochschule Köln. Er ist Sportwissenschaftler, Podcaster und macht wissenschaftliche Aufklärungsarbeit und er hat vor kurzem selbst eine Durability-Studie geleitet. Wir klären, warum gilt Durability als einer der Schlüsselparameter für den Marathonerfolg, also neben der VO2 Max und Laktatwerten. Du erfährst, wie du deine Ermüdungsresistenz selbst messen kannst und warum aktuelle Studien zeigen, dass Krafttraining die Durability signifikant verbessert. Wenn du außerdem wissen willst, welche Rolle Longruns in unterschiedlichem Tempo spielen könnten, bleib dran. Hier ist Elliot von Achilles Running und jetzt geht's los mit der Folge. Olli, ich freue mich. Wir nehmen wieder eine Podcast-Folge zusammen auf. Willkommen zurück.
Ja, ich freue mich auch wieder. Das dritte Mal jetzt bei Achilles Running. Yes. Der Hattrick finde ich richtig genial. Freut mich.
Cool. Ja, wie geht's denn dir? Bist du gerade in der Off-Season? Hast du noch irgendwas geplant? Hau gerne mal raus.
Also ich bin auf jeden Fall gerade in der Phase so Ende des Jahres. Die Marathon-Vorbereitung hat gut funktioniert. Danach ging es direkt arbeitsmäßig richtig rund. Und so langsam, aber wirklich nur langsam, kehrt dann Ruhe ein. Es stehen zwar noch ein paar To-Dos jetzt für dieses Jahr an, aber es ist ein Ende in Sicht und es wird beschaulicher. Aber ja, so trainingsmäßig habe ich bewusst nach dem Marathon dann runtergefahren und mal so ein bisschen in andere Bereiche geguckt, aber so langsam kommt wieder Struktur in den Plan.
In andere Bereiche geguckt, du hast so Cross-Training gemacht oder hast du Kraft gemacht? Willst du da was teilen?
Gerne. Also Kraft hätte ich wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr gemacht. Das kommt jetzt aber auch wieder. Ich habe jetzt wieder mit Kreuzheben und Kniebeugen und so angefangen, den Basics. Da habe ich lange, hat das dann irgendwie nicht so in den Trainingsplan reingepasst. Mhm. Aber jetzt ist es wieder da. Und ansonsten einfach Bewegung mit Freunden irgendwie was machen oder auch mal so Spielsportarten, irgendwie Badminton, wo man jetzt mal nicht nur nach Pace guckt, sondern wo man einfach sich gerne bewegt und ich weiß nicht, das kennst du vielleicht auch, wenn du so einen Marathon gemacht hast, dass man dann mal Zeit hat für die Sachen, wo man sagt, ja, das passt jetzt nicht ins Training.
Ja, und sonst
habe ich noch zu viel Training oder irgendwie nicht die Intensitäten. Und das habe ich genossen, auch dass ich jetzt keinen Wettkampf schon direkt geplant habe.
Ja.
Und so langsam kommt so die Idee, oh, was geht denn nächstes Jahr?
Okay, ja, das kennt man ja, ne? So erstmal hat man so eine Phase, in der man sich so ein bisschen Spaß erlaubt und dann irgendwann, gehen die Gedanken doch zurück oder kreisen, fangen an, um den nächsten vielleicht Wettkampf zu kreisen. Aber du hast ja schon angesprochen, du hattest dein Marathon-Debüt. Magst du da vielleicht auch ein bisschen was teilen? Wie war es für dich? Bist du zufrieden gewesen? Ja, alle, die uns nicht sehen auf YouTube, Olli hält gerade seine Medaille vom Köln-Marathon in die Kamera. Ja, teil doch gerne mal deine Erfahrungen.
Ey, das war richtig cool. Also ich meine, wir haben ja viel über so die Theorie gesprochen und ich bin ja auch in meiner Funktion schon eher der Nerdy-Wissenschaftler, der dann halt die Studien macht und so ein bisschen überlegt. Aber mir ist halt schon auch wichtig, dass man so diese Praxis im Sportbereich halt nicht vergisst. Und für mich jetzt so selber mich auf einen Marathon vorzubereiten, war schon irgendwie was ganz Besonderes. So wirklich einfach zu überlegen, was mache ich jetzt wirklich selber? Nicht nur so, ja, dann kann man das ungefähr so machen, sondern wirklich die eigene Planung und selber auch merken, okay, nee, diese Woche ist es irgendwie, muss ich ein bisschen rausnehmen oder da vielleicht ein bisschen was verändern. Das war schon eine Erfahrung, da muss ich selber noch verarbeiten. Also es lief wirklich super gut, gerade auch so die letzte Vorbereitungswochen, so vielleicht so diese 10 bis 8 Wochen vorm Wettkampf, da ging es richtig gute Wochen gehabt, auch mal dreistellige Wochenkilometer. Mhm. Und auch im Kontext von Durability, wo es jetzt ja auch darum geht, viele Longruns gemacht, progressive Sachen gemacht und dann so 2 Wochen vorher nochmal eine Belastung, wo ich so gesagt habe, okay, jetzt möchte ich auch mal wirklich Intensität und Dauer kombinieren, um mal so einen Formcheck zu haben. Und der war so gut, dass ich meine Pace-Ziele, wo ich für den ersten Marathon auch gesagt habe, hey, erst mal gucken und Marathon beginnt, die zweite Hälfte kommt so bei Kilometer 30, 32. Ja. Und so war es dann auch. Aber ja, ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, die Beine sind gut und habe den Pace dann ab Kilometer 2 so nach unten korrigiert und dann ist es ziemlich konstant durchgelaufen, sogar leichter Negativ-Split.
Oha, okay.
Also hätte ich vielleicht auch anders rangehen können. Nee, ich war total froh und hatte super viel Support auch auf der Strecke, weil es war ja in meiner Heimatstadt in Köln. Ja. Und nee, war ein wunderschöner Einstieg, hat super geklappt und jetzt kann ich auch zumindest für den einen Wettkampf mitreden, wie das sich angefühlt hat.
Ja, also richtig, richtig toll. Gratuliere auch nochmal von mir. Zum Erfolg. Ist ja irgendwie total schön, wenn man dann im Nachhinein nur Positives zu berichten hat. Ne? Also gerade wenn das erste Marathonerlebnis so positiv ist, geht man, glaube ich, mit einer ganz anderen Grundstimmung auch ran. Ne? Wenn bei vielen kommt immer drauf an, was sie sich für Ziele gesetzt haben. Aber ich glaube, viele sind vielleicht auch schießen ein bisschen übers Ziel hinaus. Deshalb schön, da mal so eine Story zu hören, die ja wirklich rundum positiv war und dann irgendwie auch so ein schönes Ziel letzten Jahr sozusagen war. Und das dann abhaken zu können und dann positiv nach vorne schauen zu können, klingt richtig toll. Also gratuliere.
Dankeschön. Ja. Ich weiß noch, damals so der Moment, wenn man sich dann so vorbereitet über irgendwie ein Jahr und dann so weiß, okay, jetzt ist wirklich die letzte Einheit und der Rest ist jetzt erstmal Tapering. Das war auch ein richtig cooles Gefühl, dass man denkt so, man hat es eigentlich schon geschafft und jetzt nur noch ein bisschen gucken und vielleicht noch mal ein bisschen Spannung rausnehmen und dann einfach gucken, was rauskommt. Das ist schon, also muss man wirklich erlebt haben. So. Und Marathon ist schon eine tolle Strecke.
Ja, und das ist auch das Schöne irgendwie zu hören, dass man mit der richtigen Vorbereitung das Ganze entspannt irgendwie schaffen kann, ne? Dass dieses Zurücklehnen in der Tapering-Phase, das Gefühl, das nicht tun zu können, haben ja meistens die Leute, die das Gefühl haben, im Training irgendwie noch nicht so weit zu sein, aber trotzdem eine gewisse Zeit erreichen zu wollen, ne? Also wenn man sich dann halt einfach wirklich die Zeit vorher nimmt, das Training dann wirklich auch funktioniert, es zum Glück keine Verletzungen und so zwischendrin gibt, dann kommt man mit dem Ganzen ja irgendwie auch relativ relaxed durch, ne? Und kann sich am Ende dann freuen. Das ist, glaube ich, auch vielleicht ein Learning, dass man einfach auch eine gewisse Vorbereitungszeit sich nehmen müsste, um dann auch entspannt am Start zu stehen am Ende.
Ja, und das, was wir ja auch in den Folgen, die wir bisher gemacht haben, oft so gesagt haben, so ja, lieber irgendwie mehr Vorbereitung, dass man den Wettkampf dann genießen kann und so.
Genau.
Und auf der einen Seite ist die Vorbereitung auch cool, aber es macht halt auch dann einfach mehr Spaß, wenn man halt merkt, man kommt durch und man kann den Pace halten, auch wenn die letzten Kilometer immer irgendwie mal so und so werden. Aber ist krass, was der Körper so kann, wenn man dem wirklich über eine längere Zeit immer wieder Reize setzt, ist phänomenal. Das war schon top. Sehr, sehr schön.
Ja, ja, ich finde auch cool, dass du schon die Durability gleich angesprochen hast. Also war das auch was du dir dann im Training, also was du zumindest im Hinterkopf immer hattest, wo du auch so ein bisschen aktiv sogar dran gearbeitet hast? Ich meine, du als Sportwissenschaftler hast natürlich da irgendwie auch so die Möglichkeiten, so nicht nur das theoretische Wissen, sondern auch die Möglichkeiten, dann wirklich aktiv zu tracken, Leistungstests zu machen. Aber war das dann auch was in deinem Training eine Rolle gespielt hat?
Also indirekt schon. Also klar, wenn man sich auf einen Marathon vorbereitet, weiß man, man ist so in dieser Durability Zone, wo das halt wirklich eine besondere Rolle spielt. Und ich habe es jetzt aber nicht gezielt diagnostiziert oder irgendwie jetzt meine Durability bestimmt, ne, was wir auch gleich noch besprechen können. Aber ich hatte es schon so im Hinterkopf. Ne? Und ich meine, es gibt ja unzählige Studien und zusammenfassende Studien, die immer wieder sagen, Longruns sind wichtig und so. Und dann sind wir ja eigentlich direkt schon mehr oder weniger im Bereich der Durability drin. Ja. Und deswegen hat das immer eine Rolle gespielt, aber es ist halt noch nicht so einfach zu sagen, irgendwie so, das ist jetzt die Schlüsseleinheit dafür, das hofft man immer. Und ich hatte auch das Gefühl, irgendwie so das Gefühl zu haben, diese Einheit tut mir jetzt gut und das ist jetzt gerade in der Wettkampfvorbereitung so kurz vorher nochmal so genau dieses, was man on top setzt, was so diese Spezifität reinbringt. Es hat nicht geschadet, aber ich glaube, das ist auch eine Sache, an der ich richtig gut arbeiten konnte und die mich auch richtig nach vorne gebracht hat, weil ich eben diese Marathon-Erfahrung noch nicht in den beiden hatte.
Ja. Ja, cool. Dann werden wir mal sehen, ob unsere Leute da draußen auch nach dieser Folge richtig gut dran arbeiten können. Ich bin schon gespannt, was du uns da so Neues zu berichten hast. Wir haben ja schon einmal über Durability ein bisschen gesprochen in unserer letzten Folge über die wichtigsten Parameter im Laufen. Übrigens, große Hörempfehlung, ne? Leute, verlinke ich euch auf jeden Fall auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Aber die meisten erinnern sich womöglich ja nicht mehr. Deshalb starten wir auch da gleich nochmal mit einer Definition. Vielleicht aber erstmal trotzdem nochmal ganz kurz als Einschätzung. Würdest du sagen, dass sich, seit wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, also ja, so rund ein Jahr ist es, glaube ich, her, viel getan hat in dem Bereich? Weil ich hatte als Laie den Eindruck, dass es jetzt, dass jetzt viel mehr drüber gesprochen wird und man dieses Buzzword auch zum Beispiel auf YouTube findet und so. Das hatte ich bei meiner letzten Recherche noch gar nicht, so, sag ich mal, normale Videos dazu gefunden.
Auf jeden Fall. Also gerade dieser Bereich Durability, auch wenn es so als Buzzword rüberkommt, ist in den vielfältigen Ausgestaltungen, die es nun mal hat, sehr, sehr präsent. Also als ich jetzt gestern nochmal geguckt habe, so mit den verschiedenen Suchbegriffen auf den Plattformen, was gibt es denn so an Artikeln, da war ich wirklich erschlagen, weil da waren super viele Artikel dabei, die ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm hatte, die super spannende Ergebnisse gezeigt haben. Und ich weiß aber auch von Studien, die gerade laufen, also unsere eigene, aber auch alleine an der SPOHO gibt es gerade 4 Durability-Studien.
Krass.
Und die SPOHO ist ja noch ein relativ kleiner Kosmos in Köln. Also von daher, das ist ein sehr, sehr heißes Thema. Also ähnlich, also vielleicht auch anders, aber ähnlich jetzt wie so der Bereich Menstruationszyklus, Female Athletes, das ist immer noch wichtigerweise hoch im Kurs, aber Durability und so diese Ausgestaltung, da gibt es viele Arbeitsgruppen, die da gerade aktiv sind und das ist natürlich schön, aber man muss natürlich auch jetzt dranbleiben, weil es kommt immer wieder neue Sachen, wenn man da Sachen schreibt, muss man immer nochmal in die Recherche gehen und auch schön, dass es aber nicht nur in der Forschung so ist, sondern auch im Bereich Wissenschaftskommunikation oder auch in anderen Beiträgen dann zu Wort
total
kommt.
Perfekt, dann sind wir direkt am Zahn der Zeit hier mit unserer Folge. Freut mich, ich bin schon sehr gespannt, was da ja jetzt noch so für neue Erkenntnisse auf uns zukommen. Vielleicht erstmal zu einer grundlegenden Definition. Du hast nämlich auch selber gerade schon gesagt, du hast auch verschiedene Wörter eingegeben, um im Endeffekt dasselbe, ne, so ein bisschen über dasselbe Thema zu sprechen, und zwar Durability. Was würdest du sagen, wie kann man das aktuell nach vielleicht auch neuestem wissenschaftlichen Stand definieren? Was für Wörter hängen da vielleicht auch mit drin? Was bedeutet vielleicht auch dasselbe? Vielleicht auch, wie würde man Durability auf Deutsch übersetzen? Für all die Leute, die sich fragen, wovon wir eigentlich gerade sprechen. Viele Fragen auf einmal, ich weiß, aber vielleicht gibt es uns erstmal eine Definition.
Gerne. Also letztendlich kann man Durability im Deutschen übersetzen als Ermüdungswiderstandsfähigkeit. Und da würden jetzt viele sagen, Moment, also ich habe damals irgendwie auch mich damit auseinandergesetzt und in einem Lehrbuch stand auch irgendwie Ausdauer ist gleich Ermüdungswiderstandsfähigkeit. Vielleicht noch zusätzlich Regenerationsfähigkeit. Also das ist was, was wir oft so als irgendwie alter Wein in neuen Schläuchen bezeichnen, der jetzt nochmal neue Aufwind erhält. Und es ist eigentlich nicht so ein wirklich neues Thema, weil es hat immer mit Ermüdung zu tun. Das heißt, wenn ich eine bestimmte Belastung habe, dann möchte ich ja möglichst wenig Ermüdung haben. Und im Ausdauerbereich möchte ich halt schnell laufen. Das heißt, da spielt es auch eine Rolle, eben dieser Ermüdung etwas entgegenzusetzen. Das heißt, die klassische Definition von Durability oder Physiological Resilience oder Fatigue Resistance oder Ermüdungswiderstandsfähigkeit wäre, dass ich bei einer gegebenen Vorbelastung möglichst wenig physiologische Veränderungen erfahre. Und da gibt es jetzt aber im kleinen Detail halt sehr viele verschiedene Möglichkeiten, das auszulegen. Also Testmöglichkeiten gibt es da verschiedene. Aber im Grunde guckt man sich zum Beispiel an, was bei einer gegebenen Belastung sich verändert. Entweder vorher, nachher oder innerhalb der Belastung. Und die Idee ist, je weniger da passiert, umso weniger Ermüdung erfahre ich und desto besser ist meine Durability. Und das Spannende an dieser Durability ist, dass das neben diesen anderen Parametern, die wir ja auch schon besprochen haben, VO2 Max, verschiedene Laktatankerpunkte, fraktionelle Ausschöpfung oder Laufökonomie, dass das schon so ein Parameter für sich zu sein scheint. Also es gibt so ein paar Ideen, dass halt fittere Leute oder Leute, die jetzt irgendwie da bessere VO2 Max-Werte und so haben, dass die vielleicht auch da eine bessere Durability haben, aber diese Zusammenhänge sind oft relativ schwach. Das heißt, das ist schon so eine Fähigkeit, die so für sich steht. Und das Schwierige bei der Durability ist aber, dass das Thema Ermüdung halt ultra vielschichtig ist, ne? Also Ermüdung, das ist, da kann man eigentlich mehrere Podcast-Folgen zu machen. Und das macht das Ganze so schwierig, weil dann viele Sachen überlagern und man dann genau hingucken muss. Aber die einfachste Definition wäre, möglichst wenig ermüden bei einer gegebenen Vorbelastung oder halt innerhalb einer Belastung möglichst wenig Veränderungen zu erfahren, dass es konstant bleibt.
Und jetzt im Bereich Sportwissenschaft, wie wird das denn genau getrackt? Du meintest ja, da gibt es jetzt eigentlich theoretisch mögliche, also unterschiedliche Parameter, die man sich angucken kann. Habt ihr euch denn an der Sporthochschule zum Beispiel darauf geeinigt, euch ganz bestimmte anzugucken oder ist es mittlerweile genormt in der Wissenschaft? Ja, wie wird das genau getestet dann in der Sportwissenschaft?
Also wir sind da gerade, würde ich sagen, dran. Wir sind da auf jeden Fall auch immer mehr im Austausch. Also dass wir gerade auch, was jetzt die Verarbeitung von Daten angeht, gucken, dass wir das einigermaßen vergleichbar machen. Aber man sieht in den Studien, gerade bei so neuen Forschungsfeldern immer wieder, dass diese einzelnen Protokolle, also diese Belastungsarten, immer noch so ein bisschen anders sind. Die einen sagen 70% von dem, die anderen sagen die Hälfte von dem nach da, die nächsten nehmen einen anderen Prozentsatz, die nächsten machen diesen Test vorher und diesen Test nachher. Also da gibt es noch nicht so dieses einheitliche Schema F von den Leistungstests, die wir halt so klassischerweise kennen, die über Jahrzehnte schon etabliert sind. Aber wir sehen schon sehr interessante Tendenzen, die so in eine Richtung gehen. Und ich sag mal so, der absolute Klassiker wäre, dass ich beispielsweise während einer Dauerbelastung mir die Herzfrequenz angucke. Das könnte man ja auch zu Hause machen, ne? Also bei einer konkreten Belastung, standardisiert auf einem Laufband oder sehr, sehr konstante Pace-Bedingungen irgendwie auf der Laufbahn oder auf einer standardisierten Runde. Und sich dann einfach mal anzuschauen, wie so die Herzfrequenz sich verändert. Das wäre low budget eine gute Möglichkeit, das zu tun bei einer Belastung, die wahrscheinlich so um die 1,5 bis 2 Stunden geht. Und im Labor würden wir dann gleichzeitig auch noch Spirometrie mitbetreiben. Das heißt, dass wir uns die Atemgase angucken, dann meistens nicht kontinuierlich die ganze Zeit, sondern wir haben das zum Beispiel jetzt gemacht in einem 15-Minuten-Abstand, immer für ein paar Minuten, um dann zu schauen, was passiert da über die Zeit. Und das wäre ein Klassiker. Wenn wir uns jetzt aber anschauen, wir gucken uns Ermüdung eher an im Sinne von, wir haben einen unermüdeten Zustand. Das heißt, die Personen kommen zu uns, wir machen eine ganz klassische Leistungsdiagnostik, wie wir es kennen, ohne Vorbelastung, ausgeruht, gut hydriert, gut ernährt und so weiter. Machen irgendeinen Test. Und dann, manche machen es an einem anderen Tag, manche machen es an demselben Tag, nochmal mit einer vorangegangenen Belastung und gucken dann, wie dann der Vergleich ist. Und da gibt es noch sehr große Unterschiede, wie das genau gemacht wird, wie das Design ist, welche Tests da erfolgen. Aber das macht es gerade noch so spannend. Aber wir nähern uns da auf jeden Fall, dass es ähnlicher wird.
Okay, ich meine, ich finde auch schon mal gut, dass es eine Low-Budget-Variante gibt für all diejenigen, die natürlich sehr interessiert darin sind, ihre Durability einzuschätzen. Ne? Ist ja auch immer ganz cool, das auch als Laie zu können. Ansonsten, ne, wir wissen ja alle, so VO2 Max und Laktat und so sind sehr, sehr wichtig, so, um auch mal andere Parameter zu benennen. Wenn du das Ganze jetzt so ranken müsstest, wie wichtig ist jetzt eigentlich aktuell oder nach aktuellem Stand die Durability für jetzt wahrscheinlich vor allem Marathon? Halbmarathon nehme ich mal an auch schon. Du hast ja gesagt, 1,5 bis 2 Stunden sollte man schon laufen, um die Durability irgendwie einschätzen zu können. Das heißt, vorher scheint es ja nicht so wichtig zu sein. Aber ja, wie gewichtig ist dieser neue Parameter oder alter Parameter, neu verpackt eher?
Du meinst jetzt so in der Praxis, weniger jetzt in der Forschung, sondern so für die Leute, die jetzt das hören und sagen, ich möchte jetzt irgendwie Halbmarathon, Marathon laufen. Ich würde persönlich sagen, dass das sehr stark davon abhängt, wie die Disziplin ist, mit der man sich auseinandersetzt. Also im Mittelstreckenbereich oder auch auf den 400 Metern Langsprint haben wir ja auch schon Ermüdung, ne? Also bräuchte man ja nur mal die Leute fragen. Das sind halt andere Ermüdungsmechanismen als bei einem Halbmarathon und nochmal andere als bei einem Marathon. Mhm. Und klassischerweise, und da ist auch die Wissenschaft sich noch nicht so ganz einig, ist jetzt Durability auch vielleicht schon innerhalb von den 400 Metern oder innerhalb von 10.000 Metern. Aber ich sag mal, klassischerweise wird Durability schon verstanden im zeitlichen Bereich oberhalb von einer Stunde. Wir reden dann von irgendwie Halbmarathon, Marathon. Das sind so die klassischen Sachen. Und natürlich Ultramarathon, um die Leute auch direkt alle mitzunehmen.
Ja.
Und da würde ich sagen, aus der praktischen Bedeutsamkeit bei diesen Disziplinen, gerade auch Marathon aufwärts, würde ich sagen, hat das eine große Relevanz. Das heißt, das ist schon wichtig, irgendwie mitzutracken, aber ich kann jetzt von der Datenlage noch nicht jetzt sagen, ja, das ist jetzt das Zweitwichtigste, so, weil es löst jetzt nicht auf einmal die komplette Leistungsdiagnostik auf und jetzt machen wir nur noch Durability und V2 Max und Laufökonomie sind gar nicht mehr wichtig.
Ja.
Das würde ich nicht sagen. Aber es bringt das Ganze nochmal auf ein neues Level und bringt uns im Grunde noch so eine vierte Dimension dazu, zu den dreien, die wir ja auch mal besprochen haben, neben irgendwie V2 Max als Bruttokriterium der Laufökonomie, ne, möglichst wenig Energie pro zurückgelegten Kilometer und dann so dieser fraktionellen Ausschöpfung, wo ja auch Laktatwerte mit eine Rolle spielen, kommt da jetzt nochmal so eine Ebene, also mindestens eine Ebene dazu. Und ein Ranking, würde ich sagen, ist schwierig, aber die praktische Bedeutsamkeit sehe ich von dem Parameter auf jeden Fall.
Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, dass, weil du gerade meintest, alles zusammen ergibt dann einfach ein besseres Bild von der Leistung, dass sie dann wahrscheinlich, also die Durability, auch in so Wechselbeziehung mit den anderen Parametern steht, oder? So wird es dann auch so als Gesamtbild aktuell betrachtet oder guckt man sich dann nur die Durability an, nur die V2 Max, nur irgendwelche anderen Marker oder wird das auch schon im Kontext zueinander gesetzt aktuell?
Ja, also das würde ja voraussetzen, dass es so einen Wert für Durability gibt.
Ne? Stimmt,
also,
ne,
also für VO2 Max würde ich sagen, gibt es halt einen Wert. Gut, man könnte jetzt sagen, einmal absolut und einmal pro Kilogramm Körpergewicht. Aber das ist relativ klar. Du kommst zu uns in die Diagnostik, an die Spoho. Wir setzen dich oder stellen dich aufs Laufband. Du machst den Rampentest. Am Ende kriegen wir eine Zahl raus und wir können dir sagen, deine VO2 Max ist bei hoch natürlich bei dir. Und bei der Durability würde ich sagen, ist es noch ein bisschen, also ich würde das vergleichen, sage ich mal, wenn man jetzt irgendwo in einem Hotelzimmer übernachtet, dann gibt es ja mal zwei Vorhänge. Es gibt so diesen ganz dicken Vorhang, wo das wirklich das Licht weg ist. So, und den haben wir jetzt schon mal so ein bisschen aufgezogen. Und dahinter ist aber auch nochmal dieser, der das so ein bisschen milchglasiger macht, dass man nicht so ganz reingucken kann, wenn man sich jetzt irgendwie umzieht. Und da stehen wir jetzt gerade. Also wir haben den großen Vorhang, den haben wir so ein bisschen vorgezogen, aber da ist noch sehr viel Nebel und da gucken wir so ein bisschen vielleicht mal durch die Glasscheibe. Das heißt, da gibt es wahrscheinlich nicht die Durability, weil in der Studie, die wir gemacht haben, also im Radsport, und das sehen wir aber auch bei anderen Studien, wenn ich jetzt mehrere Tests mache, dann kann es zum Beispiel sein, dass für diesen einen Parameter, an dem wir deine Durability festmachen, bist du vielleicht gut, also da passiert nicht so viel. Da ist deine Ermüdung quasi nicht nachweisbar, aber für einen anderen Parameter schon. So, und das heißt theoretisch, ich könnte auch von diesen drei Parametern, die wir ursprünglich hatten, für jede mir angucken, wie ist deine Durability der VO2 Max, wie ist deine Durability der fraktionellen Ausschöpfung, wie ist deine Durability der Laufökonomie. Und dann kannst du dir vorstellen, die Komplexität potenziert sich.
Ja.
So, und das ist erstmal einschüchternd und man muss dann einfach sich immer singulär bestimmte Sachen rauspicken. Aber wir sehen ich persönlich sehe die Durability eher wie so eine Art Fingerabdruck. Ne? Also ich kann natürlich nur einen Test machen, dann kriege ich auch nur eine Zahl raus. Das ist schon mal gut. Aber das muss nicht zusammenhängen. Das muss nicht heißen, wenn du in dem Parameter jetzt eine gute Durability hast, dann ist das bei dem anderen Parameter auch so. Und das macht es gerade noch ziemlich komplex, aber auch ziemlich spannend.
Okay, ich finde das Bild auch, sehr, also das Symbolbild, was du uns da gegeben hast mit dem Vorhang, sehr hilfreich, um auch vielleicht so einzuordnen, wo wir gerade stehen. Weil ich glaube, so als Laie denkt man halt oft, naja, wir wissen ja jetzt schon alles. Eigentlich muss ich nur einem Protokoll folgen, um der Superläufer zu werden. Aber so leicht ist es dann irgendwie doch nicht, weil eben neue Forschungserkenntnisse immer wieder dazukommen. Und das ist ja auch was Schönes, dass wir da noch nicht ausgelernt haben, sondern da irgendwie noch was passiert. Und was da so passiert ist, darauf werden wir ja auch sicherlich gleich eingehen, wenn wir uns nochmal angucken, ja, was es da jetzt gerade so für neue Studien gibt. Auch schon gerne auch, was ihr festgestellt habt in eurer Studie. Das finde ich ja auch ganz, ganz spannend. Aber vielleicht auch nochmal zur Einschätzung. Ist Durability eigentlich für bestimmte LäuferInnengruppen besonders, also wichtiger als für andere? Kann man das so sagen, dass schnelle LäuferInnen vielleicht irgendwie, ja, eher, also dass Durability bei denen eine größere Rolle spielt oder eher bei langsamen, vielleicht auch bei AnfängerInnen oder Fortgeschrittenen? Kann man das so einschätzen?
Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Also ich glaube nicht, dass man das jetzt schon so klar differenzieren kann, weil wir sehen zwar Unterschiede, also dass im statistischen Mittel, ich bin da immer sehr vorsichtig, weil ich mich jetzt sehr viel mit Individualisierung im Ausdauersport beschäftige, das ist so mein Overall-Topic und deswegen sind immer so Mittelwertsaussagen, die müssen dann nicht so für die einzelne Person zutreffend sein, aber grundsätzlich sehen wir, dass Leute, die lange im Sport sind, also Age-Group-Athleten, unabhängig von der Leistungsfähigkeit selber, wie schnell sie jetzt einen Marathon laufen, meistens eine bessere Durability zeigen, einfach Lebenskilometer gesammelt. Und insgesamt auch, dass Leute, die leistungsfähiger sind, also die schneller laufen, eine bessere Durability haben. Das ist im Mittel so, das muss aber individuell nicht so sein. Und daraus nehme ich eher mit, es ist für jede Person, die eine Belastung hat, die jetzt im klassischen Sinne Durability erfordert. Und da sind wir eben, würde ich sagen, so grob die Einordnung ab Halbmarathon, auch wenn schon innerhalb von einem 10-Kilometer-Lauf auch Ermüdung passiert. Aber das, was wir klassischerweise über Durability verstehen, ist eigentlich oberhalb von einer Stunde. Und da würde ich sagen, ist das für alle relevant zu gucken. Und letztendlich ist es ja ein Puzzleteil. Ich kann ja, wenn ich jetzt gerade von den unteren Strecken komme, vielleicht irgendwie in der Jugend super viel Zehner, flotte Zehnerzeiten gemacht, vielleicht so das erste Mal Halbmarathon ausprobiert und jetzt will ich Marathon machen, dann kann es ja sein, dass meine Grundfitness super ist und meine Unterdistanzen auch mega sind, aber dass es eben genau daran fehlt. Und andere Leute, die fallen jetzt in der Leistungsdiagnostik vielleicht gar nicht so auf, aber die kannst du stundenlang rennen lassen und es gibt auch Ausnahmeleute, jetzt gerade auch im Ultrabereich, die stellst du aufs Laufband und die sind dann auf einmal, nachdem sie irgendwie einen Marathon gelaufen sind, besser. Also die sind krass, dann einfach ökonomischer. Und dann denkst du nur so, okay, unser Modell funktioniert da nicht so richtig. Okay. Also die, das kann auch passieren. Das ist eher selten und auch eigentlich gar nicht so wahrscheinlich, aber gerade jetzt bei einer Studie, die ist wirklich super spannend, die passiert gerade bei uns an der Sporthochschule. Das machen Kolleginnen und Kollegen von mir aus der Trainingswissenschaft, aus der Leistungsphysiologie. Und Marco Fuchs und Mala Schulz, die sind da gerade dabei, wirklich so Ultramarathon nationale Spitze sich anzuschauen und wie die performen. Und die sind sehr, sehr ökonomisch. Und da haben die auch so ein Design, wo die dann auch einen Marathon draußen laufen und dann nochmal nachher testen. Und das ist, die testen da auch, weiß ich nicht, glaube ich, über 40 Leute. Das ist halt so auf dem Kaliber wahnsinnig spannend. Und da sind wir im Austausch, ne? Und dann erzählen wir von unseren Daten, wir sind schon fertig und die sind dann noch in den letzten Zügen. Also es ist super viel Bewegung drin, aber vielleicht da auch direkt ein Disclaimer. Wir in der Wissenschaft haben im Wesentlichen gar keine Ahnung, was eigentlich abgeht. Also das ist vielleicht so eine, also das ist aber gut so. Ne? Also unsere Aufgabe ist gar nicht irgendwie alles zu wissen, sondern eher zu wissen, was wir nicht wissen und da vielleicht ein bisschen nach vorne zu kommen. Also es ist, aber das ist eigentlich, das klingt jetzt so wie, okay, warum gebe ich jetzt meine Steuergelder an die Unis, wenn die nichts wissen? Aber es ist halt auch total spannend, Daten zu erheben und zu denken, okay, ich habe gar keine Ahnung, was das jetzt bedeutet, aber ich bleibe dran und wir verstehen es immer besser. Also man irrt sich so nach vorne, aber im Wesentlichen haben wir keine Ahnung, was wir machen. Das ist, passt es eigentlich zusammen.
Ja, faszinierend. Aber es ist trotzdem gut, dass ihr es macht, wie du gesagt hast, genau. Ja, spannend. Okay, aber also was ich auf jeden Fall schon mal als erstes Fazit trotzdem mitgenommen habe, ist, dass wahrscheinlich, je länger man schon läuft, also je mehr Jahre man schon läuft, desto besser ist wahrscheinlich die Durability. Und je ja, leistungsstärker man unterwegs ist, desto besser ist die Durability. Wenn man sich aber die jetzt nochmal so im Einzelnen anguckt, also die Durability von den einzelnen Markern, weil das hast du ja schon erklärt, das kann man halt machen. Das ist ja kein schwammiger Großbegriff, sondern man kann es auf einzelne Parameter anwenden. Was wären denn so die ersten Marker, die dann schlechter werden? Also wie kann man sich eine Ermüdung vielleicht auch vorstellen auf wissenschaftlicher Ebene? Weil Ermüdung, so ich glaube, die meisten Leute denken dann vielleicht erstmal, dass die Beine müde sind oder so. Aber das ist es ja eigentlich nicht, sondern es sind schon konkrete Werte, die man jetzt, wenn man sie nicht trackt, gar nicht körperlich merkt wahrscheinlich, ne?
Mhm. Also wie schon gerade gesagt, ist das Thema Ermüdung ein sehr, sehr vielschichtiges, sehr, sehr komplexes. Und die Schwierigkeit, die wir oft haben, ist, wenn wir bestimmte Belastungen machen. Sagen wir mal, ich sag dir jetzt, laufe ein oder zwei Stunden bei der und der Intensität, dann passiert ja in deinem Körper nicht nur ein Prozess, sondern ganz viele, die sich überlagern können. Und wenn ich die Intensität nur ein bisschen höher mache, kann sein, dass schon wieder was ganz anderes passiert. Und das macht es so schwierig. Grundsätzlich gibt es für diese Durability immer zwei Größen. Das heißt, man guckt sich meistens an, ab wann passiert eine Abweichung. Das ist aber eher für diese Sachen, die man während der Belastung trackt. Herzfrequenz oder Sauerstoffaufnahme beispielsweise und damit auch die Laufökonomie. Das heißt, wenn man diesen Ansatz wählt, ich mache eine Belastung und gucke währenddessen, dann kann man zum Beispiel sich überlegen, okay, sobald das irgendwie 2,5% angestiegen ist, meistens ja angestiegen ist, sage ich, da beginnt das. Das ist jetzt eine fiktive Grenze, ne, muss man irgendwie sich drauf einigen. Manche sagen bei 5%, aber oft so, sagen wir mal 2,5% würde das jetzt ansteigen. Das heißt, du hast dann einmal einen Marker, ab wann passiert das bei dir? Das wäre also die eine Komponente. Und die andere ist, wenn du jetzt die Belastung durchgelaufen bist, wie groß ist quasi die Veränderung quantitativ? Ne? Also kommst du hinten raus irgendwie bei 25% Anstieg oder 20 oder 15 oder 10 raus. Und meistens guckt man sich eher diese Komponente an, wie viel ist es.
Okay.
Also das, aber man kann sich auch angucken, ab wann fängt es an. Dann muss man nur einen Start definieren. Und das ist auch sehr unterschiedlich. Also es gibt Leute, deswegen fällt es mir schwer zu sagen, so als erstes passiert das, als zweites passiert das, weil diese, ich sag mal, diese X-Komponente, diese Zeitkomponente, die wird gar nicht so oft sich angeguckt. Und in diesem Design, wenn du sagst, ich mache irgendwie vorher einen Test, dann eine Belastung und nachher einen Test oder eben an einem Tag mit und an einem Tag ohne Vorbelastung, dann kann ich das ja, dann habe ich ja nicht diese X-Komponente. Ich weiß ja nur, mit der Vorbelastung passiert das, aber ich müsste halt einmal 60, einmal 90, einmal 120 Minuten machen. Gibt es auch Studien, die das gemacht haben. Aber man kann ganz übergreifend sagen, alles, was eher so diesen glykolytischen, anaeroben Stoffwechsel betrifft, das ermüdet stärker und auch ein bisschen früher. So, jetzt können auch Leute sagen, so ja, okay, das haben wir ja, das ist ja irgendwie klar, dass wenn ich jetzt irgendwie Laktat viel bilden will und so und mich eher da bewege, dass der glykolytische Stoffwechsel ermüdet ja auch einfach schneller oder ist nicht so schnell. Es ist schneller depleted. Ne? Ist klar, dass der oxidative Stoffwechsel, der für lang andauernde Belastungen zuständig ist, das später tut. Ne? Und deswegen gibt es auf individueller Ebene sehr große Unterschiede, ab wann zum Beispiel die Laufökonomie schlechter wird oder bestimmte andere Dinge sich verändern. Aber also wenn ich eine Sache dazu sagen müsste, dann wäre es halt alles, was so anaerob glykolytisch ist, das ist schon deutlich stärker eingeschränkt. Und da hängt es aber auch davon ab, wie die Belastung einmal aussieht und ob ich mich bei der Belastung verpflege oder nicht. Und das werden wahrscheinlich auch Leute aus dem Training kennen, dass wenn ich einen Longrun zum Beispiel mache und ich mache den ohne Verpflegung, wo man ja gut aufpassen muss, macht das irgendwie Sinn? wie ist so Kosten-Nutzen abgewogen. Aber wenn ich mich verpflege, dann kann ich die Durability von bestimmten Parametern dahingehend verbessern, dass wir eigentlich kaum noch richtige Schwankungen sehen. Also wenn wir keine Kohlenhydrate nehmen, dann geht ein bestimmter Wert vielleicht 8% runter. Aber wenn wir die Kohlenhydrate haben, dann ist das auf individuell nochmal unterschiedlich, im Mittel aber vielleicht bei plus minus null. Und das ist dann schon eine super relevante Sache für die Praxis.
Genau. Ich wollte auch gerade sagen, das wäre ja schon mal dann so der erste vielleicht Anhaltspunkt für später den Praxistransfer, dass auf jeden Fall die Verpflegung einen riesigen Stellenwert einnimmt. Wenn man nach Stellschrauben sucht, an denen man drehen kann, um die Durability zu verbessern, dann im Training per se. So, da bin ich schon gespannt, was am Ende auch so die Takeaway-Messages sein werden für unser Praxistraining. Aber cool, schon mal an der Stelle zu wissen, wie wichtig die Verpflegung an der Stelle ist. Wenn wir jetzt vielleicht mal so wirklich in die aktuelle Forschung reingucken, du hast ja jetzt schon mehrmals deine Studie angesprochen, aber auch schon andere von der SPOHO. Vielleicht erstmal ganz allgemein, du darfst gerne mal erzählen, was würdest du sagen, sind so aus deiner Sicht vielleicht auch die spannendsten neuen Erkenntnisse, gerade jetzt in den letzten Monaten, würde ich sagen, so sich hervorgetan haben im Bereich Durability. Sind vielleicht so ein paar neue Puzzlestücke, die dazu gekommen sind?
Also was ich besonders spannend finde, ist, dass wir erstmal auf der messmethodischen Ebene die ersten Studien jetzt haben, die auch mal gucken, ist das reproduzierbar? Das klingt jetzt vielleicht für Leute, die jetzt so den Podcast hören, ein bisschen langweilig. Ist es aber, also es ist notwendig, also man kann es auch langweilig finden, aber es ist halt notwendig, damit wir überhaupt wissen, das, was wir da bestimmen, genauso wie man früher halt geguckt hat, ist, wenn wir diesen Test machen und wir machen jetzt für dich die VOC Max und da kommt ein hoher Wert raus, kommt dann, wenn wir das nochmal machen, ohne dass jetzt ein großer Trainingseffekt zu erwarten ist, was Ähnliches raus. Totaler Standard in der Wissenschaft, ne? Reliabilität wäre das Schlagwort. Und das ist jetzt auch schon mal gezeigt worden, dass das einigermaßen stabil ist, dass cool. Wenn ich Leute halt da belaste und mir die Sachen angucke, da konnten Kolleginnen und Kollegen zeigen, dass das einigermaßen reliabel ist. Und das ist schon mal gut, weil wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir Schwierigkeiten. Und was dann aber oft hilft, ist halt, dass wir das Ganze standardisieren, dass wir also die Abläufe immer gleich machen. Also das fand ich zum Beispiel spannend, dass das gemacht wird. Dann hat ein Kollege aus Italien, Michele Zanini, der hat dieses Paper dieses Jahr, also der ist von der Loughborough University, der Name klang jetzt nur italienisch, aber stimmt. Der hat dieses Jahr, glaube ich, 4 oder 5 Durability Paper rausgebracht, teilweise auch 2 aus einer Erhebung. Aber da war zum Beispiel spannend, wenn es jetzt so um die, zum Beispiel um die Laufschuhe geht, dass sie sich angeguckt haben, welchen Effekt haben jetzt Advanced Footwear Technology, ne, da habt ihr ja auch schon drüber gesprochen, auch mit meinem ehemaligen Biomechanik-Professor, Herrn Professor Brüggemann, das hat mich sehr gefreut, war auch eine sehr coole Folge. Okay. Habe ich auch das erste Mal Advanced Footwear Technology getragen und habe mir die Folge dann angehört. Das war
sehr gut.
Das hat richtig gut funktioniert, das ging nach vorne. Und da hat man sich gefragt, also wir wissen ja, dass Advanced Footwear Technology die Laufökonomie verbessern kann und vielleicht auch ne, so die Durability verbessern kann. Das war so doch die Frage. Und es gab jetzt 2 unabhängige Studien, die eine von Zanini, die andere von Lars Schwalm, also Grüße an Lars Schwalm. Und die haben rausgestellt, Advanced Footwear Technology verbessert die Leistungsfähigkeit, also im Sinne von der Sauerstoffverbrauch geht runter, Laufökonomie wird besser. Aber die Studien haben unabhängig voneinander bei 80, bei 90 Minuten Lauf gefunden, dass der zeitliche Verlauf nicht signifikant unterschiedlich ist. Das heißt, die verlaufen im Grunde parallel. Also sie sind besser, aber im Kontext von Durability, wenn man das daran festmacht, wie sich das jetzt innerhalb da verändert, ist es nicht so. So, jetzt das ist schon mal ein Ergebnis. Jetzt könnte man sich fragen, wenn ich jetzt Durability weiterspinne und ich denke das jetzt für die nächste Einheit mit und wir wissen, dass Advanced Footwear Technology auch Muskelkatergefühle reduziert, kann es vielleicht trotzdem sinnvoll sein, wenn ich jetzt 2 Longruns in der Woche machen will, die Advanced Footwear Technology zu nutzen, um dann irgendwie da noch mehr Trainingsload zu haben. Aber erstmal sieht es nicht danach aus, dass jetzt der zeitliche Verlauf extrem anders ist. Individuell muss ich immer dazu sagen, natürlich sehr unterschiedlich, eventuell. Dann kommen jetzt so die ersten Studien, die halt so in Richtung, wie kann ich es verbessern, geht. Da gab es vorher ein paar sehr spannende Ideen, Zusammenstellungen. Andrew Jones und Kirby haben das zusammen auch veröffentlicht und haben so ein paar Ideen gegeben. Und das ist, war dann aber oft noch so, wir nennen das dann anekdotisch so. Eliud Kipchoge hat das und das gemacht. Eliud Kipchoge ist gleichzeitig auch mega gut. Also ist vielleicht auch das, was er gemacht hat, mega gut. So. Ja. Und so einfach ist es dann vielleicht noch nicht. Aber es gibt halt schon ein paar Ideen. Und das fand ich auch sehr spannend, dass das jetzt nun belegt ist, das, was so vermutet wurde, dass es fürs Krafttraining schon jetzt nachgewiesen ist, dass Krafttraining, und das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, dass das helfen kann, allgemein Verletzungsprävention, Laufökonomie, Belastungstoleranz, aber dass es eben auch bei der Durability helfen kann. Und das sind jetzt schon mal so ein paar Findings, die ich sehr, sehr spannend fand von noch mehr anderen, die ich aufzählen kann. Aber ja, ich wollte auf jeden Fall das Krafttraining nochmal erwähnen für die Community.
Ja. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Die habe ich ja auch gesehen, diese Studie. Hat auch gleich meine Aufmerksamkeit erregt, dass es scheinbar ja Hinweise gibt, dass konkret Krafttraining die Durability verbessern kann. Man könnte ja jetzt als Laie nämlich denken, das werden vor allem die langen Läufe sein. So Krafttraining, das ist dann ne, eher so Verletzungsprävention und so. Aber klar, wenn man dann tiefer reinguckt, ergibt das wahrscheinlich schon durchaus Sinn. Vielleicht kannst du uns da mal auf die Sprünge helfen, was da vielleicht der physiologische Zusammenhang ist, warum Krafttraining sich positiv auf die Durability auswirkt.
Ja, manche haben beim Krafttraining im Ausdauersport vielleicht noch so diese Befürchtung, oh, wenn ich jetzt da irgendwie Kniebeugen mache, dann kriege ich riesen Oberschenkel, weil die ja über Nacht kommen und dann bin ich ganz schwer und dann ist meine Leistungsfähigkeit ganz schlecht und dann machen sie es nicht. Genau. Und da kann man auf jeden Fall also wenn eine Sache relativ gut erforscht ist, dann ist es das, dass Krafttraining unabhängig von der Durability erstmal hilft. Und im Ausdauersport ein-, zweimal die Woche auf jeden Fall sein sollte. Das muss jetzt nicht 3 Stunden sein, das kann auch eine Dreiviertelstunde sein, sollte halt Ganzkörper, auch die Beine betreffen. Also das ist auf jeden Fall gut. Bei der Durability ist so die Idee, ne, Mechanismen sind immer nochmal so Next Level. Also wenn wir wissen, es wirkt, dann ist den Mechanismus nochmal zu erklären, ist dann nochmal viel komplizierter. Aber die Annahme ist, wenn ich eine bestimmte Last heben kann, also um die zu bewegen, muss ich ja meine Muskeln aktivieren. Das heißt, ich muss da Nervenimpulse hinschicken, das kostet und ich muss mich da anstrengen. Und wenn jetzt aber meine Muskulatur stärker ist, und das muss jetzt nicht mal unbedingt Muskelquerschnitt bedeuten, das kann auch einfach sein, die kann gut angesteuert werden und ist stark, auch wenn der Umfang jetzt nicht so ist wie im Bodybuilding, dann ist die Idee, dass ich eben bei gleichem Nervenimpulsrate mehr Gewichte bewegen kann. Das heißt, dass ich dann eben bei meinem Körpergewicht, bei meiner Geschwindigkeit weniger ansteuern muss. Und dadurch wird das Ganze einfach ökonomischer. Das heißt, ich durch die höhere Kraftfähigkeit werde ich ökonomischer. Und es gab das auch schon im Kontext von dem 10.000-Meter-Lauf, dass eben die Leute, die dann ein zusätzliches Krafttraining in Kombination gemacht haben, da besser wurden und vor allen Dingen hinten raus besser wurden. Also wo vielleicht manche mit der Geschwindigkeit schon runtergingen. Also auch da gibt es auch biomechanische Veränderungen. Da hat mein Kollege Professor Willwacher auch zu geforscht und dann geguckt, so welche Gelenke verändern sich, ne? Also zum Beispiel im Sprunggelenk passiert dann im Laufe des 10.000-Meter-Laufs weniger und die Hüfte übernimmt das. Und wenn ich da zum Beispiel eine gute Kraftfähigkeit habe, dann hilft mir das im Kontext von Ermüdung. Und dass das jetzt mal nachgewiesen ist in so einer randomisierten, kontrollierten Studie, ist schön, weil ein weiteres Argument und Plädoyer fürs Krafttraining.
Auf jeden Fall, ja. Ich habe da jetzt auch so zwischen den Zeilen rausgehört, dass im Endeffekt es ja auch darum geht, dass Krafttraining die Laufökonomie besser macht und das dann die Durability verbessert. Das heißt, da gibt es auch einen ganz engen Zusammenhang, oder?
Das weiß ich gar nicht so richtig, ob das so ist, weil die Durability schon von den Studien, die ich so gesehen habe, so ihr eigenes Ding ist, ein Stück weit. Also ich kann jetzt, also das könnte natürlich sein, dass du vielleicht beim Krafttraining sogar doppelt absahnst, dass du auf der einen Seite die bessere Laufökonomie hast und die Verletzungsprävention, die sowieso unbezahlbar ist, aber dass du obendrein noch vielleicht zusätzlich diese Durability verändern kannst.
Okay,
also
verstehe.
Also in den Studien haben die sich vor allen Dingen angeguckt, wie ist deine Laufökonomie nach 90 Minuten? Und das kann man ja losgelöst davon betrachten, wie ist deine Laufökonomie zum Zeitpunkt Null.
Stimmt.
Und wenn beides sich verbessert, umso besser. Ne? Aber die haben sich jetzt vor allen Dingen angeguckt, wie ist da der Vergleich? Und wenn ich dann das vergleiche mit einem reinen Ausdauertraining, war das richtig gut. Was man vielleicht noch dazu einschränkend sagen muss, ist, dass dieser Effekt ja oft dann besonders stark ist, wenn ich halt gar keine Krafttrainingserfahrung habe. Das heißt, wenn ich jetzt halt gar kein Krafttraining mache seit Jahren und ich mache das jetzt, dann ist der Effekt natürlich viel größer, als wenn ich, und das gilt für alle möglichen anderen Trainingsformen, wenn ich jetzt besondere Art von Intervalle mache und ich habe die vorher nie gemacht, dann ist ein Rieseneffekt da. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass ich das einfach gar nicht kenne. Deswegen muss man da immer genau nochmal in die Studien reingucken, haben die das vorher gemacht, wie sieht das aus und so weiter. Aber es ist auf jeden Fall ein relativ klarer Effekt und das ist schon mal eine schöne Erkenntnis, weil gerade was das Training angeht, da tappen wir noch so ein bisschen im Dunkeln. Ich weiß aber, dass auch Studien jetzt gerade an der Sportschule, auch aus der Leistungsphysiologie gemacht werden, wo die sich angucken, gematchtes Training, auch eine sehr spannende Studie, einmal mit und einmal ohne Vorbelastung. Also wo die jetzt wirklich versuchen, zum Beispiel Intervalle in so einem Ermüdungszustand mal zu machen und einmal nicht, um dann eben zu schauen, wie kann ich, also sehe ich da andere Effekte. Aber so Trainingsstudien in der Praxis durchzuführen, ist halt auch immer super aufwendig, weil man dann den Leuten was vorschreibt, dann muss man immer gucken, können die das machen und jetzt muss ich irgendwie mich heute um Kinderbetreuung kümmern, jetzt kann ich das doch nicht machen. Dann ist die Frage, schließt man die Person ein, weil die hat schon von den 10 Wochen 9 gemacht. Also da, das ist wirklich, also wer so Interventionsstudien macht, da ziehe ich immer den Hut. Das ist gar nicht so leicht, als jetzt sowas Akutes zu machen. Aber da kommt auf jeden Fall im nächsten Jahr, wird es richtig spannend, was da nochmal so kommt. Also da
man darf schon mal gespannt
ganz gut ab.
Ja. Okay, cool. Ja, wie war das denn bei eurer Studie? Du hast ja auch eine, du hast auch Durability-Forschung betrieben. Verrat uns doch gerne auch mal, wie das ablief, was vielleicht auch das Ziel war und wenn du schon sagen kannst, was für Ergebnisse rausgekommen sind.
Gerne. Also unsere Studie haben wir genannt die Durant-Studie, also Durability im Kontext des anaeroben Stoffwechsels. Das war so die Idee. Und es ist zwar eine Radsportstudie, aber nicht abschalten, weil der Radsport hat halt den großen Vorteil, dass wir im Vergleich jetzt zum Laufsport sehr, sehr, sehr genau einstellen können, was die Belastung ist. Ne? Also dadurch, dass wir Leistung ansteuern, haben wir viel bessere Möglichkeiten, das sehr, sehr genau zu protokollieren. Und die Hauptidee war, im Kontext von Durability, wie in der gesamten Leistungsdiagnostik schauen wir uns oft ja den oxidativen Stoffwechsel an, der ja im Ausdauerbereich auch logischerweise der wichtigste und auch der dominante ist. Jetzt haben wir aber zum Beispiel in diesem Jahr gesehen, dass Amanal Petros Marathon-Weltmeisterschaft auf den letzten Metern Zielsprint, also für mich persönlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, das Bild des Jahres, ich fand das wahnsinnig spannend.
Super krass, ja.
Und ist ihm natürlich total gegönnt, ne? Aber das war so für mich ein schönes Beispiel. Diese Sprintleistungsfähigkeit hinten raus, gerade auch mit Vorbelastung, ne? Das ist ja auch wichtig. Also klar, dass man generell die einzelnen Parameter, über die wir gesprochen haben, gut hinbekommt. Aber wie ist es, wenn wir uns gezielt angucken, Sprintperformance, die Fähigkeit, nochmal kurz Laktat zu bilden, Laktatbildungsrate, hatten wir auch schon drüber gesprochen. Und deswegen haben wir das so in den Fokus gerückt. Das heißt, wir haben uns einen Teil von Studien genommen, die es schon gab. Die haben auch beispielsweise den 3 Minuten All-Out gemacht, über den wir ja schon gesprochen haben, der so sehr, sehr eklig ist, wo man wirklich lossprintet, als wäre es nur ein paar Sekunden, aber der Test geht halt 180 Sekunden, also 3 Minuten, also ist sehr, sehr fies. Ich habe auch selber als Proband mitgemacht, also von daher, ich kann mitreden.
Ja.
Muss man sich dran gewöhnen.
Mhm.
Und was wir gemacht haben, ist, wir haben erstmal die Leute daran gewöhnt, weil gerade den 3-Minuten-Test muss man erstmal dran gewöhnen. Wir haben auch einen klassischen Stufentest gemacht, um uns auch so den Fettstoffwechsel anzugucken, um eben zu schauen, ist irgendwie vielleicht einen hohen Fettstoffwechsel haben besonders gut für die Durability, was man ja so annimmt. Die Studien, die es bisher dazu gibt, sind so 50-50, also man kann eine Münze werfen, mal gibt es den Zusammenhang, dass Fettstoffwechsel gut ist für Durability, mal nicht. Also da legen wir noch eine weitere Sache dazu. Und unser Design war aber bewusst, dass wir das an einem Tag dann die eigentliche Durability-Testung haben. Weil es gibt halt im Wesentlichen die Leute, die sagen, wir machen das aufgeteilt und sagen, du kommst 2-mal zu uns ins Labor, versuch die Abläufe am Tag mit Ernährung, Schlaf und so weiter gleichzuhalten und 1-mal kommst du und es geht direkt los. Wir machen direkt irgendwie, wir haben bei uns dann gemacht 15 Sekunden Sprint für die maximale Laktatbildungsrate, also um so die Leistungsfähigkeit des glykolytischen Stoffwechsels zu sehen, wie schnell kannst du deine Laktatkonzentration verändern. Und der 3-Minuten-Allout, der war eher so für die Kapazität. Ne? Also wie viel Energie habe ich oberhalb zur Verfügung? Was sind meine maximalen Laktatkonzentrationen, die ich erreichen kann? Und das ist eher so eine ganz andere Komponente und hat für uns aber ganz gut so diese beiden Sachen gemacht. Und andere Studien, die haben das immer so gemacht, 1-mal kommst du und du machst dann 15 Sekunden einen Sprint oder 3 Minuten, es geht sofort los und an einem anderen Tag machst du das Ganze dann 1-mal mit Vorbelastung und machst es dann. Und wir haben uns bewusst dagegen entschieden, weil, also man kann, ich finde, man kann beides begründen, man muss halt einen Tod stirbt man immer, aber ich habe mich deswegen dagegen entschieden und gesagt, wir machen das an einem Tag, einfach damit man weiß, okay, das ist deine Performance an diesem Tag mit der Vorbelastung, mit der Ernährung, mit dem Schlaf, weil sonst hast du halt an einem anderen Tag das Problem, dass du halt eventuell Äpfel mit Birnen vergleichst, weil du bei dem anderen Tag hast du mega gepennt, bei dem anderen genau. So. Und dann haben wir dieses Tageszeitdrink mit drin. Dafür haben wir aber die Tageszeit, also im Kontext von Chronobiologie, da habt ihr ja auch mit Frieda hast du ja darüber gesprochen, genau. Frieda Hamsen. Das ist halt das Problem, was wir da jetzt haben. Ne? Also, dass wir dann oft Tageszeiten vergleichen. Aber im Grunde, die Leute kamen, 15 Sekunden Sprint, 3 Minuten All-Out. Und dann haben wir von diesem 3 Minuten All-Out, der geht ja hoch mit der Leistung und am Ende bleibt dann so das, was manche als Schwellenleistung bezeichnen. Also so diese Endtest-Power übrig und davon haben wir gesagt 70%. Das war analog zu einer Vorstudie, die das ein bisschen anders gemacht hat, aber ähnliche Intensität und dann sind die 2 Stunden gefahren und dann haben wir das Ganze nochmal gemacht. Und dann haben wir insgesamt also 10 Parameter gehabt, an denen wir Durability festgemacht haben. Das heißt einmal die Sauerstoffaufnahme und Herzfrequenz während der 2 Stunden. Also wie stark driftet man da nach oben, wie stark ist so der Drift. Und dann aber auch aus jedem von diesen beiden Tests, 15 Sekunden und 3 Minuten, 4 weitere Größen, um zu schauen, was da passiert. So, das war jetzt die große, was haben wir gemacht? Also jetzt kommt, was kam raus? Was super spannend war, also wir haben das bei 32 Leuten erfolgreich gemacht, davon 11 Damen, ne, also dass die auch repräsentiert sind. Und die Testungen waren sehr, sehr spannend, weil wir, wie andere Studien auch gesehen haben, dass beispielsweise diese Leistungsfähigkeit, die man am Ende von diesen 3 Minuten hat, die ist teilweise sogar, weiß nicht, vielleicht 1% angestiegen, aber ich sag mal plus minus null. Also da gab es keine Veränderung. So Sachen wie maximale Leistungsfähigkeit, wenn ich jetzt so einmal ins Fahrrad reintrete und guck, wie hoch ist so die maximale Leistung für ein Bruchteil von einer Sekunde, sehen wir auch verhältnismäßig wenig Veränderung. Also das sind dann ein paar Prozent, auch da nichts Großes. Was wir aber gesehen haben, ist gerade auch so Stichwort Laktatbildungsrate, das geht dann teilweise so um die 20% runter im Mittel, ist aber was ich viel spannender finde, sehr, sehr stark gestreut. Hm. Und ähnlich sieht das auch aus mit der Energie, die ich oberhalb von dieser N-Test-Power haben kann, also diese anaerobe Kapazität, auch die Laktatwerte. Im Mittel gehen die stark runter, aber die viel spannendere Message, finde ich, ist, da ist sehr viel Streuung. Manche, da geht es richtig stark runter, bei anderen nicht so sehr. Also da passiert sehr, sehr viel. So, und wenn wir wissen, okay, da passiert viel, wir haben noch keine Ahnung, wie man das trainieren kann. Also muss ich direkt sagen, keine Ahnung, ob jetzt irgendwie Sprints mit Vorermüdung machen, da die Durability verbessert. Vielleicht, möglich, wissen wir nicht. Mhm. Wir sehen aber, dass es da große Unterschiede gibt. Und wenn ich jetzt nochmal auf Amanal Petros zurückkomme, es kann halt sein, ich meine, er ist wahnsinnig toller Athlet, super Leistungsfähigkeit und so. Hätte jetzt zum Beispiel da noch diese Durability von dieser einen Größe, von dieser Sprintfähigkeit im Training vorher zu machen, hätte das jetzt geholfen? Ne? Also ich meine, die Leistung ist super, ne? Und das ist auch ein tolles Event und es sei ihm alles gegönnt, aber gerade für solche Sprintfinishes ist es vielleicht sinnvoll, genau das nochmal zu testen. Und für uns war es aber so, wir haben uns dann die Muster angeguckt von diesen 10 verschiedenen Größen und sehen, das ist im Grunde wie so ein Fingerabdruck. Also jede Person hat da unterschiedliche Sachen und wir kommen in der Wissenschaft auch immer weiter weg von diesem, wir haben nur eine Box mit einer Streuung, das findet man immer weniger, weil das wird der Individualität nicht so richtig gerecht. Und deswegen sind wir da gerade noch dran, also die Zusammenhänge zwischen den Größen sind auch nicht so groß, aber wie jetzt zum Beispiel Fettstoffwechsel mit reinspielt und andere Sachen, da habe ich Gott sei Dank ein tolles Team, die jetzt darüber ihre Abschlussarbeiten schreiben, Master- und Bachelorarbeiten. Cool. Da kann ich jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen. Ja. Da sind sie noch dran. Aber wir haben die Daten schon mal so vorprozessiert und im Grunde kann es bald losgehen, aber da muss ich dir nochmal beim nächsten Mal dann erzählen, wie die Zusammenhänge sind. Aber die ersten Ergebnisse sind schon mal sehr, 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 sehr spannend.
Okay, also was jetzt folgen würde, wäre schon nochmal so Follow-up, Interpretation vor allem. Oder könnte man auch an diese Studie direkt mit einer anderen Studie anknüpfen?
Also könnte man. Ich habe jetzt erstmal so viele Daten noch in der Schublade, dass ich jetzt erstmal für mich um mich so eine Mauer bauen möchte, ja. Erstmal das, was wir alles so gemacht haben, in Ruhe einzureichen. Dann liegt das irgendwo, da muss man es überarbeiten. Also ich werde jetzt erstmal keine experimentellen Studien machen in nächster Zeit. Aber klar, es gibt auch einen Kollegen von mir, Yannick Sondermann. Kurz nachdem wir so fertig waren oder kurz davor hat er mit seiner Studie angefangen, wo es auch darum geht, also sehr ähnlich. Wir haben uns dann vorher ausgetauscht und er macht zum Beispiel maximal akkumuliertes Sauerstoffdefizit. Das ist auch eine Form von Kapazität, sich anzuschauen. Und das ergänzt sich mega gut. Also das gibt so Sachen, die sind überlappend, aber seine Sachen ergänzen sich mega. Und das ist schön zu sehen, dass wir da jetzt so eine kleine Community haben, die Durability beforscht. Da machen wir auch demnächst mal so ein kleines internes Symposium, wo wir uns gegenseitig zeigen, hey, wir haben das rausgefunden. Und der Nächste sagt, ach, wollt ihr nicht das noch machen? Und wir haben das Problem so gelöst. Also es kommt, es ist irgendwie schön zu sehen, dass da viel passiert, viel im Wandel ist. Aber wir sehen auch, dass die Durability zum Beispiel von dem einen nicht mit der Durability von dem anderen so gut zusammenhängt. Mhm. Also du kannst nicht, es gibt nicht Leute, die per se eine gute Durability haben.
Ja.
Sondern es gibt halt Leute, die können das gut konservieren und es gibt andere Leute, die können das was anderes vielleicht gut konservieren. Und das macht es halt so spannend. Das heißt, man muss im Grunde genau wissen, was ist für dich besonders wichtig? Und dann guckt man sich genau das an. Und dann wäre halt die Frage, wie kann man das jetzt noch verbessern?
Ja, das werden wir uns mal schauen. Gleich so ein bisschen versuchen, darauf einzugehen. Du hast ja schon verlauten lassen, dass es ein bisschen schwierig ist, sich jetzt schon so konkrete Praxissachen natürlich abzuleiten. Vielleicht noch eine Verständnisfrage. Eure ProbandInnen waren wahrscheinlich gut trainierte AusdauersportlerInnen oder wen habt ihr euch da genau angeguckt? Auch wenn jetzt die Ergebnisse sehr unterschiedlich waren bei den Leuten.
Genau, also wir hatten festgelegt, dass wir Leute, die jetzt im ambitionierten Radsport unterwegs sind, testen. Und da gab es eine große Spannbreite. Also wir hatten Leute, die jetzt wirklich so auf nationalem Level unterwegs waren, also die höchste Leistungsfähigkeit, was die Endtest-Power angeht, in Watt pro Kilogramm, ist von einer Athletin im Radsport gewesen. Die hat auf jeden Fall alle Jungs in der Stichprobe cool. Brutal an die Wand gefahren. Das war sehr schön zu sehen. Ja. Und wir hatten da aber gesagt, also um es konkret zu machen, bei den Frauen so 2,5 Watt pro Kilogramm, die am Ende von diesen 3 Minuten übrig sind, was so ungefähr der 20-Minuten-Leistung entsprechen sollte. Und bei den Männern hatten wir ursprünglich 3,5 gesagt. Wir sind dann so auf 3 runtergegangen, 3 Watt pro Kilogramm. Und das ist so der ambitionierte Radsportbereich. Und das hat gut funktioniert. Aber es war auch nicht so, dass jetzt die Leute, die besonders fit waren, besonders, also anhand dieser Watt pro Kilogramms, dass die jetzt outstanding Durability hatten, sondern das es ist wirklich eine Sache für sich. Es ist eine Sache für sich. Was man noch dazu sagen muss, die haben bei uns während der 2 Stunden auch 60 Gramm Kohlenhydrate
Mit Verpflegung
pro Stunde bekommen. Also immer alle 15 Minuten haben wir selber, das war ganz witzig, ich habe hier die gute Mühlenapotheke um die Ecke und die war die einzige, die uns halt Glucose-Monohydrat, weil wir hatten da jetzt kein Funding gekriegt, in 1-Kilo-Boxen bestellen konnten. Und als ich dann da hingegangen bin und habe gesagt, ich hätte gern 2 Kilo Glucose-Monohydrat, dann war der Apotheker halt so, ja, also ich also nur wenn das okay ist, aber ich wollte nur mal fragen, wofür brauchen Sie das denn? Und ich habe kurz überlegt, ob ich da einen Spruch draus drücke und habe dann gesagt, nein, Sporthochschule Köln und Studio und Radsport. Und dann so, ach ja, okay, ja, dann gebe ich Ihnen hier einen Discount, warten Sie mal.
Oh, na Mensch, hat sich direkt gelohnt.
War ganz nett. Also als ich da wieder gekommen bin, ich so, ich brauche noch mal 2 Kilo. Ah, die Studie läuft also ganz gut.
Cool.
weil das ist schon wichtig, weil wenn wir das nicht machen, also die Effekte waren jetzt ja, also teilweise 25% Reduktion von Laktatwerten oder dieser Kapazität im Mittel, also einzelne Leute vielleicht sogar noch mehr. Und das waren die Effekte, wenn wir halt alle 15 Minuten 15 Gramm geben.
Okay.
So, ich will nicht wissen, wie die Effekte gewesen wären, wenn wir das nicht gemacht hätten. Vielleicht gleich, aber vielleicht noch schlimmer. Das heißt, und es waren 2 Stunden bei einer moderaten Belastung. Wenn wir jetzt mal das extrapolieren auf, die Leute fahren Tour de France 4,5 Stunden mit richtig harten Anstiegen und so. Also, wenn man dann guckt, was die am Ende noch drücken, das ist halt völlig wahnsinnig, also wirklich enorm. Und die Effekte sind auch bei so moderaten Belastungen schon relativ hoch. Also von daher sehr, sehr spannend. Und da werden wir jetzt noch tief in die Daten reingehen, gucken, wie hängen Sachen zusammen, um dann das Ganze zu verstehen und dann den Übertrag ins Laufen zu machen. Aber ich habe auch gesehen, ich habe das letztens noch beim Deutschen Leichtathletikverband vorgestellt und dann waren auch so, vielleicht machen wir auch mal 3 Minuten All-Out, weil das kann man auch im Laufen machen. Das ist also gar kein Problem. Und es gab tatsächlich eine Studie, die habe ich gefunden, die hat auch den 3 Minuten All-Out-Test gemacht im Laufen. Mhm. Und die haben dann Reduktionen irgendwie festgestellt, irgendwie von 70% oder 80%. Das fand ich jetzt schon ein bisschen sehr viel.
Krass, ja.
Aber es passiert zumindest schon, dass die das machen. Also, dass das passiert. Weil ich jetzt gerade schon gesagt habe, Tour de France und verschiedene Belastungsarten. Es gab auch ein schönes Review, wo jetzt mehr Struktur so in das Thema kommt, die sich angeguckt haben auch, macht es einen Unterschied, ob ich zum Beispiel jetzt intensive Belastung habe oder nicht so intensive Belastung? Und manche Studien zeigen, dass es Unterschiede machen kann. Aber wenn ich zum Beispiel die Arbeit, die verrichtet wird, also wie im Laufen zum Beispiel die gelaufene Strecke, könnte man im Radsport noch genauer sagen, wie viel Energie lasse ich auf dem Pedal? Und dann mache ich einmal irgendwie, weiß nicht, 80 Minuten moderat und irgendwie eine 67 Minuten ein bisschen intensiver. Und da kam zum Beispiel raus, solange die Arbeit gleich ist, sind die Effekte auch vergleichbar. Mhm. Aber da kann ich natürlich jetzt sagen, okay, und jetzt mache ich aber kleine Sprints vielleicht noch mit rein. Vielleicht ermüdet man dann stärker. Also da gibt es viel, was passiert. Insgesamt gibt es aber immer mehr Leute, die so strukturieren und gerade so diese Standardisierung nach vorne bringen.
Ja, ergibt ja dann noch viel Sinn, wenn man dann am Ende irgendwie nützliche Erkenntnisse daraus ziehen möchte. Eine Frage noch, spielte das Alter auch eine Rolle bei euren ProbandInnen? Also hattet ihr da eher einen Alterspool an sehr unterschiedlichen oder waren es schon eher alles junge Personen? Weil ich vermute mal, man kriegt am leichtesten junge Personen, oder? Für so eine Studie.
Also ich war erstmal total froh, dass wir in unserer Durant-Studie viele Leute auch von außerhalb der Spoho hatten, die irgendwie Lust darauf hatten, das durchzuführen. Klar, insgesamt sind wir natürlich schnell dabei, unsere Studis dann zu fragen.
Ja.
Und da waren natürlich auch einige dabei. Bei uns ist das dann oft so eine rechtliche Sache, also versicherungstechnisch, was wir dann testen können. Also es ist zwar so, dass wir dann immer Leute kennen, die vielleicht irgendwie 45, 50 sind, die super leistungsfähig sind, die super, sich super gesund verhalten und deren Herz-Kreislauf-Risiko faktisch sehr niedrig ist, weil sie sich super gut in ihrem Leben verhalten und das vielleicht auch niedriger ist als das von Leuten in den 30ern, die keinen Sport machen.
Ja.
Aber bei uns ist oft so diese fixe Grenze, dass wir so bis 40, also bis zum 40. Also 39,9 hatten wir eine Person. Die können wir noch einschließen und danach ist es rein versicherungsmäßig, bräuchten wir nochmal anderen Hintergrund, was bei der anderen, also bei dem Umfang der Studie, also die Leute kamen halt einmal für 3,5, einmal für 6,5 Stunden zu uns.
Ja.
So. Also das waren halt pro Proband 10 Stunden und dann, wenn man das aufs Labor hochrechnet, also wir waren über 300 Stunden im Labor.
Ui, krass.
Nur messen.
Ja.
Krass. Ne, in Doppelbesetzung, dass wir gleichzeitig auch auswerten können. Also das haben wir hinter uns, deswegen bin ich auch ein bisschen müde und wir haben jetzt erstmal Pause. Aber das war so meine Durability-Aufgabe nach dem Marathon. Sehr schön. Und das war halt so die Einschränkung. Also wir haben Jüngere dabei, wir haben Ältere dabei. Da gucken wir uns natürlich auch an, hat das Alter da Bezug zu? Aber ich würde sagen, das kalendarische Alter sagt halt erstmal nichts darüber aus, was ist wirklich passiert.
Ja, okay.
Ne, also wie viele Lebenskilometer und dann aber auch, was ist akut in der letzten Phase passiert. Bei den Damen haben wir uns auch noch den Zyklustag angeguckt.
Ja, auch spannend.
Weil wir, also nur reported, also wenn sie in der, also erstmal, wenn sie einen Zyklus hatten und wenn sie das reporten wollten, haben wir das mit aufgenommen. Nur damit wir es vergleichen, weil wenn wir dann, also das ist auch ein Vorteil, wenn man es an einem Tag macht, dann haben wir halt diesen einen Zyklustag, aber das war halt für manche Frauen mal Tag 1, also Beginn der Blutung und für manche halt irgendwie so eher der prämenstruelle Bereich, vielleicht so Tag 26, 25, 28, je nachdem, wie lang der Zyklus halt teilweise ist. Einfach, dass wir das als so eine Co-Variable mit drin haben, dass wenn wir feststellen, hier ist eine Person, da ist die Durability super gut oder super schlecht, also da ist viel Ermüdung da, hat das vielleicht einen Einfluss darauf. Ne? Klar, man hätte jetzt überlegen können, ja, wir wollen nur in einem bestimmten Bereich, aber wir haben schon alles dafür getan und teilweise am Wochenende getestet, damit wir überhaupt auf 11 Radfahrerinnen kommen, damit das auch repräsentiert ist in der Sportwissenschaft. Klar. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Also das wäre zum Beispiel jetzt auch noch so eine Sache, wie das in anderen Diagnostikbereichen auch gemacht wird. Wie hängt der Menstruationszyklus mit der Durability zusammen? Also alles das, was wir mit den klassischen Größen schon gemacht haben oder machen, kann man natürlich jetzt nochmal bei Durability machen. Aber das Feld ist halt besonders herausfordernd, weil wie der Name schon sagt, Durability, das ist halt, dauert länger. Also man muss auch einfach mehr Laborarbeit reinstecken, gerade wenn man die Belastung selber trackt, was da passiert. Deswegen ist es für manche vielleicht nicht so attraktiv. Umso besser, dass jetzt gerade auch bei uns in der Sporthochschule viele sagen, nee, wir machen das. Im Triathlon-Bereich, Greta Röhrs zum Beispiel und Kollegen haben da auch was veröffentlicht, weil für den Triathlon-Bereich ist ja nochmal das Laufen nach einem vorangegangenen Radfahren auch wichtig, ne? Und da wird jetzt auch die Diagnostik so revolutioniert, dass man eben sagt, ja, wir gucken uns das mal konkret an mit einer Vorbelastung auf dem Fahrrad, wie sich das im Laufen verändert, wenn ich danach eine Belastung habe, die zum Beispiel ansteigend ist. Und da haben Röhrs und Kollegen halt auch rausgestellt, dass so erste Zusammenhänge da sind, auch zwischen der Veränderung des Fettstoffwechsels und dem, was ich hinterher habe. Weil was ganz Normales ist, ich mache eine Belastung und der Fettstoffwechsel steigt über die Belastungszeit an. Wenn ich jetzt anfange, Kohlenhydrate zu nehmen, dann ist der vielleicht erstmal ein bisschen niedriger. Aber was wir bei den meisten Leuten auch in unserer Studie gesehen haben, ist, der Fettstoffwechsel geht eigentlich die ganze Zeit hoch, bei manchen linear, bei manchen so exponentiell hinten raus, also unterschiedlich. Aber Fette haben halt einen höheren Bedarf an Sauerstoff. Das heißt, das würde eigentlich dazu führen, dass, also ein Mechanismus, warum die Laufökonomie schlechter wird, weil ich dann mehr Sauerstoff verbrauche. Mhm. Es gibt aber Leute, die es irgendwie hinkriegen, dass der Fettstoffwechsel hochgeht und gleichzeitig die Laufökonomie konstant bleibt. Das ist mir noch nicht so richtig klar, wie das so funktioniert. Aber das ist halt so der Trade-off, ne? Also ich kann dann einen hohen Fettstoffwechsel haben, aber wenn der besonders hoch geht, steigt halt auch der Sauerstoffverbrauch eventuell. Und dann ist so die Frage, möchte ich jetzt lieber die Laufökonomie konstant haben oder möchte ich einen guten Fettstoffwechsel, damit ich mit meiner Verpflegung durchkomme. Also du siehst, es ist so, es greifen viele Sachen zusammen, aber am Ende versuchen wir da ein bisschen wir sind da mit der Machete unterwegs und gehen da durch diesen Dschungel und immer wieder finden wir neue Erkenntnisse.
Neue Schätze auf dem Weg durch den Dschungel. Ja, super spannend. Also super komplex das Ganze natürlich. Also ich verstehe schon, warum man da jetzt nicht so leicht einfach easy Praxistipps ableiten kann. Wenn wir es jetzt trotzdem probieren wollen. Also wir haben ja zum Beispiel schon mal rausgehört, es ist klar, dass Krafttraining sich positiv auswirkt. Was wären noch vielleicht so Trainingsreize, die womöglich eine Rolle spielen, wenn man die Durability verbessern möchte? Könntest du dazu schon was sagen?
Also es gibt halt für die Durability leider noch nicht so viele Trainingsstudien. Das wäre jetzt so der Goldstandard, dass wir wirklich sehen, was passiert im Training und wie korreliert die Veränderung in der Durability mit der Veränderung zum Beispiel in der Kraft oder mit der Veränderung in irgendwas. Das wäre super. Davon gibt es kaum was. Was es aber gibt, sind Korrelationsanalysen, die halt gucken, ich habe eine Gruppe von Leuten, die tracken ihr Training, sagen, wie lang war der längste Long Run, wie groß war das Trainingsvolumen in den letzten x Wochen und dann gucken die, wie korreliert das zum Beispiel mit der Durability der Laufökonomie, was so der Klassiker ist. Und da habe ich zwei Sachen gefunden, die für die Praxis halt relevant sind. Die eine ist Länge des längsten Longruns. Die korreliert da insofern positiv, als dass je länger der längste Longrun, umso besser die Durability. Aber das ist halt, wie gesagt, eine Querschnittsstudie. Und das Gleiche gilt nicht so ganz so stark. Also Longrun ist schon wichtiger. Aber es gibt auch eine signifikante Korrelation zum Gesamtvolumen. Das heißt, mehr Training und insbesondere längere Longruns scheinen da schon, und das hatten wir schon vermutet, muss jetzt noch in Längsschnittstudien gezeigt werden. Zanini und Kollegen haben das natürlich gemacht, ne? Also der ist sehr umtriebig. Und das sind zum Beispiel Dinge, die könnten wir jetzt schon sagen. Also sowieso Krafttraining, das ist gut belegt. Longruns, das ist auch gut belegt. Ich glaube, wo jetzt noch vielleicht in den nächsten Jahren dran geforscht wird, ist halt so, es gibt ja nicht den einen Longrun. Also ne, ich könnte jetzt ja einen Longrun machen und einfach sagen, den Pace und kontinuierlich. Und dann ist so die Frage, ist es noch besser, wenn ich jetzt eine Progression habe oder die letzten Kilometer schneller? Und ich habe sowas in meiner Vorbereitung viel gemacht. Also ich habe sehr viele, gerade jetzt auch so, ich würde sagen, in den letzten 10 Wochen vorm Marathon immer wieder meine Longruns auch so mit einer leichten Progression gemacht, um halt auch mir die Möglichkeit, so meine Hoffnung zumindest, zu eröffnen, negatives Pacing zu machen. Was geklappt hat, also der zweite Halbmarathon war 1,5 Minuten schneller und mir hat das gut geholfen. Das heißt aber noch nicht, dass das jetzt der Schlüssel ist und ich kann auch noch nicht sagen, ob das jetzt besser ist als was anderes. Also das wäre vielleicht die Vermutung, dass wenn ich hohe Geschwindigkeiten unter Vorbelastung realisieren will, dass ich mich im Training halt mit diesen hohen Geschwindigkeiten unter Vorbelastung auseinandersetze, im Sinne einer spezifischen Anpassung. Aber dann ist ja die Frage, vielleicht hilft es, was ist besser, ein 35 Kilometer Steady Long Run oder ein 25 Kilometer Long Run mit Progression am Ende?
Ja.
Und dann, ich glaube, so weit sind wir noch nicht, aber ja, es gibt zumindest jetzt eine Studie, die ich halt, also die jetzt gerade läuft, die sich halt mit Vorbelastung auseinandersetzt. Na, das könnte man ja auch machen. Mache ich die Intervalle am Ende von einem längeren Lauf und nehme in Kauf, dass die nicht so, vielleicht nicht so schnell sind. Ich nehme aber trotzdem VO2 Max Reiz mit, aber ja, ich mache dann lieber Durability. Ich kann es dir noch nicht sagen, aber das sind ja so Fragestellungen, die im Raum sind, was man da noch machen kann. Aber ja, mit Krafttraining und mit Longruns und mit sein Leben so strukturieren, dass man halt das Trainingsvolumen hoch schrauben kann, kommt man schon mal, glaube ich, was die Durability angeht, relativ weit.
Ja, ja, würde ich auch sagen, das ist auf jeden Fall auch ein gutes Fazit, weil es auch relativ gut, glaube ich, übertragbar ist auf den Trainingsalltag, den die meisten LäuferInnen von uns, also aus unserer Zuhörerinnenschaft wahrscheinlich eh schon haben. So im Endeffekt kann man ja schon sagen, wahrscheinlich machen die meisten schon viel richtig, was das Ganze angeht. Und wir haben ja auch gelernt, wahrscheinlich, je länger man schon läuft, also wenn man schon 5 oder bis 10 Jahre vielleicht auch schon läuft, das wird auch einen positiven Einfluss auf die Durability haben. Ich fände wahrscheinlich auch noch super spannend, wenn irgendwann die Studienlage sich auch so, ne, den Ernährungsfaktor anguckt, weil wir ja auch schon gehört haben, ne, Fettstoffwechsel, metabolische Flexibilität und so spielt da auch irgendwie eine Rolle. Das, glaube ich, könnte auch vielleicht nochmal so ein kleiner Gamechanger sein, wenn man da dann auch vielleicht die Ernährungsstrategie oder die Verpflegungsstrategie in Zukunft noch ein bisschen optimieren kann, um da noch mehr rauszuholen. Also das ist so ein Thema, was mich auch sehr noch interessiert.
Ja, also ich hoffe, dass wir da noch drankommen, aber ich würde sagen, wenn jetzt Leute sagen, boah, spannendes Thema, Durability ist, glaube ich, das Einfachste, was man machen kann, entweder indoor auf einem Laufband, wenn man irgendwie eine entsprechende Kühlmöglichkeit hat und sich getränkemäßig verpflegen kann, oder auf der heimischen Runde, möglichst konstant zu laufen und erstmal zu gucken, wie driftet meine Herzfrequenz. Also bei einer Intensität, die so gewählt sein sollte, dass ich eben nicht jetzt Anschlag laufe, sondern irgendwie den Steady Long Run wirklich versuchen, möglichst konstant das zu machen, keine Progression einbauen. Einfach um für sich mal zu sehen, wie verhält sich die Herzfrequenz. Am besten auch wirklich mit einem Herzfrequenzgurt für diese Einheit, damit man das wirklich gut testen kann. Und dann gibt es oft so Grenzen, die eingeführt wurden, wenn dann die Herzfrequenz sich weniger als 5% verändert, dann ist das mega gut. Also das, ne, für eine Belastung, die so 90 Minuten und 120 Minuten oder so dauert, wäre unter 5% super. Mhm. Dann wäre so die nächste Stufe, so der gelbe Bereich, 10-20%. Wo sich wahrscheinlich einige drin bewegen werden, wo wahrscheinlich ich auch drin wäre, wenn ich nicht in der roten Zone wäre, oder ob das so in Richtung 20% geht. Dann kann man sich vorher überlegen, erstmal einpendeln, gucken, wo ist die Herzfrequenz schon mal stabil. Wir haben das bei uns zum Beispiel gemacht, so die ersten, nach den ersten 15 Minuten haben wir uns das angeguckt und dann am Ende. Dann kann man sich beides anschauen, ab wann sind diese 2,5% überschritten, da muss man schon das Ganze ein bisschen glätten. Und wie hoch komme ich am Ende raus? Das wäre schon mal der erste Aufschlag, um mal zu sehen, wo stehe ich durability-mäßig? Bin ich da eher gut oder eher schlecht? In Anführungszeichen. Was wir auch noch untersuchen müssen, ist, wie unterscheiden sich da Frauen und Männer? Wenn wir jetzt mal in der Welt sehr einfach wären und annehmen würden, dass es nur zwei biologische Geschlechter geht, unabhängig von den Identitäten.
Ja.
Aber da gibt es auch Studien, die sagen, irgendwie Frauen sind da besonders wenig am Driften. Und andere Studien wiederum, dass irgendwie Frauen leistungsmäßig stärker abfallen. Also das ist auch noch nicht so klar. Ich persönlich bin immer so der Meinung, dass das ein bisschen zu einfach ist, wenn wir einfach Frauen und Männer unabhängig von irgendwelchen anderen Größen vergleichen und uns dann wundern, dass mal das eine und mal das andere rauskommt, weil die halt auch unterschiedlich fit sind.
Genau.
Aber das wäre, glaube ich, ein ganz guter Einstieg. Und ansonsten wie du schon sagst, ist, glaube ich, vieles in dem Training schon integriert. Nur wenn ich bei so einer Testung, wenn ich die gemacht habe, feststelle, oh, bei mir ist Durability, glaube ich, ein größeres Problem oder ich drifte da sehr, sehr stark, dann kann ich ja vielleicht mein Training einfach einen kleinen Schwerpunkt mehr geben, dass ich sage, okay, vielleicht mache ich irgendwie doch irgendwie einen längeren Long Run, einen kürzeren Long Run und mache vielleicht statt ein, zwei Krafttraining-Sessions, sodass ich dann weiß, okay, ich mache vielleicht hier einen Fokus drauf. Und für eine andere Person, die vielleicht in der Durability schon richtig gut ist, die macht vielleicht dann lieber nochmal eine V2 Max-Session.
Ja. So. Ja.
Weil dass wir an den Long Runs und dass wir an dem Krafttraining nicht vorbeikommen, das ist auf jeden Fall gesetzt.
Ja. Ja, finde ich super. Also ich finde, da haben wir eigentlich nochmal doch ein schönes praxisreiches Fazit gehabt. Danke an der Stelle für deine Einschätzung und auch den Transfer von Theorie zu Praxis. Ist ja nicht alles so leicht, deshalb gut, dass wir dich heute hier hatten, um irgendwie nochmal beide Seiten abzudecken und dann eben auch die Forschungsergebnisse, die wir jetzt so im letzten Jahr erreicht haben, nochmal einzuordnen für uns Laien, die an Durability sehr interessiert sind. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was da noch so kommt in Zukunft. Du hast da ja jetzt schon einige Impulse angesprochen, die man noch untersuchen könnte, ne? Um dann am Ende vielleicht noch mehr zu erfahren über diese, ja, sehr, sehr spannenden Parameter.
Ja, also ich hoffe, dass alle, die das jetzt gehört haben, nicht den Eindruck haben, oh, das ist ja kreuz und quer und hier noch und da noch, aber es ist halt wirklich gerade so ein aufgewühltes Thema und es ist viel Bewegung drin, aber eigentlich ist es auch so, wie gesagt, der Vorhang erlichtet sich, wir erhaschen schon mal so ein besseres Bild, es wird ein bisschen schärfer und es ist jetzt nicht so, dass jetzt alles komplett wahllos und durcheinander ist, aber das ist relativ typisch für Felder, die neu aufgehen oder die wiederentdeckt werden.
Ja.
Und so mit jeder Studie denken wir, ah, okay, das ist nochmal gezeigt worden und ah, die zeigen was anderes, warum eigentlich und wen haben die geguckt und es ist schön, aber es bringt auch die Leute zusammen. Und am Ende kommen wir oft bei gesundem Menschenverstand raus.
Stimmt.
Und das ist auch gut, aber ja, wir können es halt dann nochmal genauer beziffern und macht auf jeden Fall großen Spaß. Also
ja.
Das nächste Mal kann ich vielleicht noch mehr erzählen, wenn die Studien, die jetzt gerade laufen, dann abgeschlossen oder veröffentlicht sind, dann wird's
geht's richtig ab. Ja, ich glaube auch, wir müssen uns mal wieder, ja, spätestens in einem Jahr gibt es vielleicht so Durability dann ja wieder Neues, da verabreden wir uns direkt schon mal im jährlichen Update zur Durability.
Olli, was gibt's eigentlich Neues zur Durability? Also, genau. hier sind die Paper.
Richtig. Ja, ich bin sehr gespannt, was dann noch kommt in Zukunft. Aber ne, ich würde sagen, für diese Folge erstmal, lieber Olli, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ja, war mal wieder ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Mir macht es auf jeden Fall immer Spaß, so tief in die Materie mit dir einzusteigen. Deshalb, ja, tausend Dank, dass du wieder hier warst bei uns.
Sehr, 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 sehr gerne. Hat mir großen Spaß gemacht und ja, bis zum nächsten Mal.
Ja, ich würde auch sagen, für alle, die dich jetzt noch nicht kennen, du machst ja auch selber sehr, sehr coolen Content. Da kann man schon mal ein bisschen Werbung machen. Deshalb mach das doch gerne mal. Erzähl doch mal, wo man dich da so im Netz findet.
Kling! Also, was wahrscheinlich eine gute Anlaufstelle ist mein Podcast Exercise Inside Out. Den gibt es auf Spotify, YouTube, also auch auf allen anderen Plattformen. Auf Spotify und YouTube auch mit Video. Mhm. Das habe ich irgendwann angefangen. Da gibt es auch in Folge 28 noch so einen Einstieg zum Thema Durability. Da sind wir eigentlich schon jetzt die Advanced-Folge und die andere wäre jetzt noch so ein Einstieg. Wenn man jetzt sagt, da will ich irgendwie nochmal reingucken und in einzelne Studien nochmal tiefer reingehen, dann wäre das eine Adresse. Ansonsten bin ich auf Instagram unter @ojquit, also OJUUI-T. zu finden mit verschiedenen Sachen und auf YouTube gibt es auch von mir ein paar Science Slams. Das sind quasi Wissenschaftsvorträge in 10 Minuten, die das möglichst kreativ und spannend zeigen. Also von daher auf YouTube @OJQuitt oder meinen Namen Oliver Quittmann eingeben. Da gibt es einige Stunden Material zu besichtigen und ja, da gibt es auch natürlich einiges zum Laufen.
Auf jeden Fall. Da gibt es einiges, was man sich auf jeden Fall mal reinziehen kann. Finde auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wissenswerte Sachen, besonders halt cool, dass du da sportwissenschaftlich irgendwie die Brücke schlägst, so dass auch Lions verstehen, aber es ist trotzdem ne, forschungsaktuell und ist auf jeden Fall sehr schöner Content. Verlinke ich natürlich unseren Leuten wie immer in der Folgenbeschreibung. Und dann hoffe ich, dass euch, unseren lieben ZuhörerInnen, die Folge gefallen hat. Wenn ja, dann zeigt uns das gerne durch gute Bewertungen oder Kommentare. Da freuen wir uns immer drüber. Und dann hören wir uns nächsten Freitag wieder. Bis dahin, bleibt gesund und keep on running.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.